Ja, ich fürchte, in die Kategorie schwer zu verstehen fällt auch das Thema heute von unserer Predigt. Es soll um die Zungenrede gehen. Ich habe da ganz schön geschwitzt, aber ich wollte mich vor diesem Thema auch nicht drücken, weil es gehört auch zu den Gaben des Geistes. Und deswegen sollten wir uns darüber auch soweit irgendwie möglich Klarheit verschaffen. Auch wieder nur ein ganz kurzer Predigttext aus 1. Korinther 12, Vers 10c, muss man eigentlich sagen. Einem anderen ist mancherlei Zungenrede gegeben, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Ich lese das nochmal nach der Neues Leben Bibelübersetzung, die, wie ich finde, hier den Wortlaut besser trifft. Weil das Wort Zungenrede, und wenn ich das jetzt auch mehrfach in der Predigt verwende, habe das immer im Hintergrund, das ist eigentlich ein Kunstwort, das stammt von Luther, weil es ausgeht von diesem ursprünglichen Begriff Glossa, und das meint in der griechischen Sprache sowohl die Zunge als Organ, genauso wie die mit der Zunge formulierte Sprache, also es bedeutet Sprache genauso wie Zunge. Deswegen die andere Übersetzung nochmal zum besseren Verständnis. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen oder zu deuten oder sogar auch zu übersetzen. Also von den Gaben, die Paulus hier im 1. Korintherbrief Kapitel 12 aufführt, ist das bestimmt die umstrittenste Gabe. Und da gehen auch die Meinungen unter sehr frommen Leuten extrem weit auseinander. Das macht es nicht gerade leicht, hier die Orientierung zu behalten. Und mit dieser Gabe hatten auch die Korinther so ihre liebe Not. Deswegen geht Paulus speziell auf diese Gabe in Kapitel 14 nochmal intensiver und ausführlicher ein. Paulus erwähnt, und das ist wichtig in dem Zusammenhang, einen krassen Wandel, den die Korinther erlebt haben durch ihren Glauben an Jesus. Denn vorher riss es sie, so wörtlich, mit Macht fort zu den stummen Götzen. Und offensichtlich sind dabei auch Fluchworte gegen Jesus gefallen. Sie waren zuvor fremdbestimmt und gebunden durch eben diese heidnischen Götzen. Das können wir in 1. Korinther 12, Vers 2 und 3 nachlesen. Paulus ist es wichtig, dass sich der Heilige Geist mit seinen Gaben und mit seinem Wirken drastisch von dämonischen Vereinnahmungen unterscheidet. Der Heilige Geist reißt niemanden gegen dessen Willen mit sich fort oder an sich. Er macht niemanden zu einem vom Heiligen Geist Besessenen. Gott möchte vielmehr Vertrauen und bewusste Zustimmung zu seinem Willen. Er möchte auch die freiwillige Liebe von uns Menschen gewinnen. Und dazu besetzt und vergewaltigt er keine Seele, sondern er wohnt in allen Menschen, die ihr Herz im Glauben für ihn öffnen. Das können wir an ganz verschiedenen Stellen nachlesen, zum Beispiel Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 7 oder Offenbarung 3, Vers 20 für Leute, die sich da vielleicht Notizen machen möchten. Jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Das ist mal eine Grundaussage. Paulus betont zum Beispiel auch, dass der Geist eines von Jesus geleiteten Propheten dem Propheten immer noch untertan ist. Auch das schreibt er im Vergleich zur Zungenrede im Kapitel 14. Das heißt, dass der Heilige Geist weder den Willen, weder die Selbstkontrolle noch die Selbstbeherrschung eines Menschen ausschaltet, wenn er wirkt. Im Gegenteil, der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Und Gott zu lieben schließt ausdrücklich und immer auch unseren Verstand mit ein und nicht aus. Der Heilige Geist sorgt nicht für Verwirrung, sondern trägt zu innerem Frieden, zum Frieden untereinander und auch zur Ordnung im Miteinander bei, auch im Gottesdienst. Und im Zusammenhang mit der Gabe der Zungenrede sollte man sich auch daran erinnern, dass wir einen sprachfähigen Gott haben, der durch sein Wort schafft, der durch sein Wort gestaltet und verändert, der uns lehrt und damit auch in die Verantwortung ruft. Er hat uns das Hörvermögen geschenkt und die Sprache gegeben, damit wir uns austauschen können, auch mit ihm und auch sehr vernünftig. Und so wie wir uns auch gegenseitig verstehen wollen und sollen, will auch Gott richtig verstanden werden. Und dazu braucht es in aller Regel ihm gegenüber und auch untereinander eine klare Sprache. Was den speziellen Umgang mit der Gabe der Zungen oder besser Sprachenrede angeht, ist das, wie ich finde, sehr wichtig im Auge zu behalten, wenn man diese entsprechenden Texte genauer anschaut. Aber unbestritten, die Sache mit der Zungenrede bleibt schwierig, weil man diese Gabe auch nicht so ohne weiteres nur auf das Sprechen und Übersetzen von Fremdsprachen reduzieren kann. Obwohl ich hier eindeutig einen Schwerpunkt sehe, ich werde das dann auch noch ein bisschen erläutern. Aber diese Gabe hat auch eine übernatürliche Komponente und dadurch bleibt sie auch etwas rätselhaft und geheimnisvoll. Das wiederum macht sie anfällig für den Missbrauch. Und ihr Kinder, jedenfalls lässt sich diese Gabe nicht einsetzen, um sich den Unterricht in der Schule zu sparen. Ja, also Englisch oder Französisch sollte man lernen und nicht auf die Gabe der Zungenrede hoffen. Also wegen dieser ganzen Unsicherheiten kam im Verlauf der Kirchengeschichte die Gabe der Zungenrede auch praktisch über Jahrhunderte nicht mehr zur Anwendung. Es gibt nur wenige Ausnahmen, von denen man nicht genau weiß, was man davon halten soll. Aber dann brach die sogenannte Inspirationsbewegung aus, dann folgte die Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert und schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts die Pfingstbewegung. Und in dieser Bewegung gab es einen regelrechten Hype um die Zungenrede. Abgelöst in den 60er Jahren von der charismatischen Bewegung, wo auch dieses Kennzeichen der Zungenrede übernommen wurde als ein besonderes Merkmal der tiefen Verbundenheit mit Gott. Das Ziel dieser Bewegung war es ab den 80er Jahren, ich habe das damals auch voll so miterlebt, in einer sogenannten dritten Welle die pfingstkirchlich-charismatischen Lehren in allen Denominationen und Konfessionen unterzubringen. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, das ist auch erstaunlich leicht gelungen. Es ist eigentlich eingetreten, was man da angestrebt hat. Und dabei wurde und wird die Zungenrede meist als sinnfreies Aneinanderreihen von Silben und Sprachfetzen praktiziert. Und das auch nicht selten in einem Art tranceartigen Zustand. Zumindest in einem Zustand, wo ausdrücklich das Denken zurücktreten soll oder regelrecht auch methodisch unterdrückt wird. Es gibt dazu entsprechende Kurse und Anweisungen, auch Bücher, die man dazu lesen kann. Und diese Art von Zungenrede wird bis heute in der Bewegung als Kennzeichen einer besonderen Geistestaufe oder Geisteserfüllung angesehen. Und sie sei von jedem Christen anzustreben, weil sie quasi ein höheres geistliches Level zum Ausdruck bringt. Und wir müssen deswegen unbedingt klären, um was es sich bei der Zungenrede handelt und wozu sie Gottes Geist in welchen Situationen als Gabe gegeben hat. Mir scheint es wichtig zu sein, dass wir dabei auf gewisse Unterschiede achten, weil es offensichtlich verschiedene Aspekte oder auch zwei Arten biblischer Zungenrede gibt, die entweder nicht immer unterschieden werden oder die auch zugunsten der einen oder anderen Art von Zungenrede ausgeblendet werden. Ich denke, man muss hier eine Unterscheidung treffen und ich möchte dabei auf drei Punkte eingehen. Einmal Zungenrede als übernatürliche Fähigkeit, Gott in fremden Sprachen loben zu können, ohne sie vorher erlernt zu haben. Zungenrede als eine Art Sprache der Seele, die nur Gott versteht und die den Beter aufbaut, als eine zweite Variante. Und Zungenrede als zunächst unverständliche Sprache, die übersetzt oder gedeutet werden muss, wenn sie andere im Gottesdienst verstehen und wenn sie ihnen dienen soll. Zuerst die Zungenrede als übernatürliche Fähigkeit, Gott in fremden Sprachen loben zu können, ohne sie vorher erlernt zu haben. Und da ist auch diese übernatürliche Dimension mit drin. Auf das Phänomen weist Jesus selbst zum ersten Mal hin, und zwar unmittelbar vor seiner Himmelfahrt. Er nennt das Reden in neuen Sprachen in Markus 16, Vers 17. Und zwar dort im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Also, dass seine Jünger hinausgehen sollen in die ganze Welt und sein Evangelium verkündigen sollen. Und dort ist dieses Reden in neuen Sprachen eindeutig ein Zeichen des Glaubens, der durch die Verkündigung seiner Jünger entstehen würde. Ein Zeichen mittels richtiger Sprachen, die Menschen sprechen und verstehen können. Das Phänomen tritt an Pfingsten zum ersten Mal auf als ein Reden in nicht erlernten Fremdsprachen. Das wird hier ausdrücklich beschrieben. Wörtlich steht hier Dialekto, also nicht nur eigentlich Dialekte, es geht um ganze Sprachen. Und diese Art von übernatürlich ausgesprochenen Fremdsprachen, die nennt man auch, damit ihr es mal gehört habt, Xenoglossie. Diese erste Form von Zungenrede war ein Sprachwunder mit dem eindeutigen Ziel, dass die Zuhörer verstehen sollten, was gesagt wurde, nämlich welche großen Taten Gott durch Jesus getan hat. Und das in immer neuen Sprachen, für immer neue Regionen. So wird es in Apostelgeschichte 2 ab Vers 3 berichtet. Ich lese das noch einmal vor. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind diese alle, die da reden, nicht Galiläer? Wie hören wir sie denn jeder in seiner Muttersprache? Dieses einmalige Pfingstwunder, was vorher von Jesus angekündigt wurde, war die Ausgießung des Heiligen Geistes in seine Jünger. Und dabei gab es sicht- und hörbare Begleitzeichen. Da war ein Brausen, was den Raum erfüllte. Es gab sichtbare Flammen über den Köpfen der Jünger. Und so wörtlich, sie sprechen in fremden Sprachen. Und das taten nur die Jünger im engeren Kreis, eventuell, manche meinen, bis zu diesen 120, die hier erwähnt werden, aber ich glaube, es waren weniger, es waren vielleicht sogar nur die 11 oder 12 Jünger, denn es wird festgestellt von den erstaunten Zuhörern, wieso können sie andere Sprachen sprechen, wo sie doch alle Galiläer sind? Das spricht eher für diesen engeren Kreis der Jünger. Es war ein Wunder, dass die plötzlich in Sprachen gesprochen haben und auch verstanden wurden, die sie nicht gelernt haben. Das war ein Zeichen von Gott. Und noch zweimal passiert etwas Ähnliches in der Apostelgeschichte, zwar nicht mehr mit vergleichbarem Ausmaß, auch ohne Flammen und Brausen, aber jeweils auch als Kennzeichen für alle Anwesenden, das klar machen sollte, alle, die das Evangelium hören und glauben, bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Und zwar unabhängig davon, ob sie einen jüdischen Hintergrund haben oder ob sie aus heidnischen, aus nichtjüdischen Völkern stammen. Das war der Kern dieses Zeichens, das klarzumachen, das Evangelium geht hinaus in alle Welt. So beim heidnischen Hauptmann Cornelius und dessen Leuten, die vorher die Predigt von Petrus gehört hatten, Apostelgeschichte 10, ab Vers 44. Und dann noch einmal zu Beginn der letzten Missionsreise bei Paulus. Da traf er in Ephesus auf so ein paar versprengte Gläubige, die bisher aber nur von Johannes dem Täufer gehört hatten. Die waren dessen Bußaufruf gefolgt, vielleicht waren sie vorher in Jerusalem, sind dann wieder zurück in diese Gegend als Diaspora-Juden. Und sie haben sich taufen lassen, aber sie kannten das Evangelium von Jesus noch nicht. Und dann bekommen sie das Evangelium zu hören. Sie werden mit dem Heiligen Geist beschenkt und auch sie sprechen in fremden Sprachen in diesem Zusammenhang. Bei allen drei Sprachwundern, von denen in der Apostelgeschichte berichtet wird, ist es immer ein Bestätigungszeichen der Ausbreitung des Evangeliums in alle Welt. Dafür, dass das Evangelium von Jesus wirklich allen gilt und dass Gottes Geist in allen Gläubigen einzieht, dass es da keinen Unterschied mehr gibt zwischen Juden und Nichtjuden, sondern dass Gottes Geist eine Gemeinschaft aller Gläubigen bewirkt, weltweit bis heute. Deshalb das Sprachenwunder oder Zungenreden. Auffällig ist auch in der Apostelgeschichte, dass dieses Wunder immer größere Kreise zieht und damit auch den Auftrag Jesu bestätigt aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo er sagt: Aber ihr, meine Jünger, meine Nachfolger, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, das war an Pfingsten, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Man kann die Zungenredeberichte in der Apostelgeschichte also durchaus so sehen, das Pfingstereignis in Jerusalem steht für die Bewohner Jerusalems und Judäas, das Sprachenwunder bei Cornelius in Caesarea steht für Samarien, weil dort diese Stadt am Mittelmeer liegt, und schließlich in Ephesus für die Enden der Erde. Und dass dabei tatsächlich verständliche Sprachen gesprochen wurden, beweist die Tatsache, dass an Pfingsten Gottes große Taten zur Sprache kamen. In Caesarea wird Gott hoch gepriesen und in Ephesus wurde prophetisch Sinnvolles geredet. In allen drei Fällen haben die Zuhörer Inhalt mitbekommen. Die Leute wussten jedes Mal, um was es geht. Das Sprachenwunder unterstreicht, für das Evangelium wird es zukünftig weder Völker noch Sprachgrenzen geben, die dem Wachstum der weltweiten Gemeinde auch nur irgendwo im Weg stehen könnten. Aber jetzt zu dieser zweiten Form. Zungenrede als eine Art Sprache der Seele, die nur Gott versteht und die hauptsächlich den Beter aufbaut. Und hier gehen die Meinungen unter Christen besonders weit auseinander. Ehrlich gesagt, ich habe da auch noch so meine Fragen und ich glaube, die kann ich euch heute beim besten Willen nicht alle beantworten. Auf diese zweite Form der Zungenrede geht Paulus im Korintherbrief intensiver ein, denn hier war offensichtlich bei denen was gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Und in dem Zusammenhang muss man den Text auch sehen. Es geht um einen Text der nötigen Korrektur dieser Gemeinde. Es geht nicht um eine generelle Anweisung, wie man sich zu verhalten hat, sondern in dem Zusammenhang muss Paulus eingreifen, weil etwas falsch lief. Paulus wollte gerade unkontrollierten Lautäußerungen im Gottesdienst einen Riegel vorschieben. Und so eine Art von Zungenrede, die geschah durchaus in der Pfingstbewegung oft im Verlauf massenextatischer Zustände. Gemeindeglieder sind in krampfartige Zuckungen verfallen und sind starr auf dem Boden zu liegen gekommen. Das Ganze wurde so schlimm, dass sich evangelikale Christen in der Berliner Erklärung dagegen abgrenzen mussten und meiner Überzeugung nach durchaus auch zu Recht. Ähnliche Effekte wiederholten sich dann verstärkt an der Wende zum 21. Jahrhundert, die Älteren werden es wissen, beim sogenannten Toronto-Segen in der charismatischen Bewegung. Und das war begleitet wirklich von irre erscheinenden Verhaltensweisen, wie das Umfallen von ganzen Mengen von Leuten auf den Rücken, Ausstoßen von unkontrollierten Schreien und Tierlauten. Und dazu wurden auch Videos veröffentlicht, die konnte man sich selber anschauen, die gibt es immer noch, Carlo Freizorn und wie sie alle heißen. Also, ich habe das auch miterlebt, ich habe das auch in Gemeinden mitbekommen. Ein verwirrter Student hat mir von einer Gemeinde aus Süddeutschland berichtet, Der kam ganz aufgelöst zu mir und hat gesagt, was ist da los? Kann es sein, dass Kinder weinend und schreiend aus dem Gottesdienst laufen, weil sie es nicht mehr aushalten können, dass ihre Eltern komplett ausgeflippt sind? Weil die gackernd und schreiend und sich auf dem Boden wälzend da im Gottesdienstraum verhalten haben? Und ich denke, nein. Ich denke, das ist nicht der Heilige Geist. Ich habe es etwas weniger extrem auch erlebt in einem Gottesdienst in einer Stuttgarter Megachurch. Damals fielen auf Kommando des Pastors 2.000 bis 3.000 Leute an, unverständliche Laute von sich zu geben. Teils gesungen, teils gesprochen, teils auch geschrien. Und ehrlich gesagt, ich war eigentlich nur froh, als das Ganze dann endlich wieder in einen verständlichen Lobpreis überging. Ausgelegt oder übersetzt oder erklärt wurde im weiteren Verlauf übrigens da gar nichts. Und mir wurde in diesem Gottesdienst schlagartig klar, wieso es Paulus so wichtig war, in Korinth für mehr Ordnung zu sorgen und für die richtige Einordnung dieser Gabe, speziell auch im Gottesdienst. Und mir kommen ehrlich gesagt, immer wenn ich sowas erlebe oder sehe, auch ehrlich Zweifel, ob hier wirklich der Heilige Geist am Wirken ist oder ob es nicht einfach massenpsychologische Effekte sind. Jedenfalls ist eine Prüfung bei dieser Zungenrede, wie schon bei den Wundertaten und der prophetischen Rede, angebracht. Und eine klare Ordnung dazu im Gottesdienst ist auch wichtig. Im Zweifelsfall ist es besser, keine Zungenrede dieser Art im Gottesdienst zuzulassen. Paulus selbst bezieht hier eindeutig Stellung in Kapitel 14, Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinn oder ihr seid durchgeknallt, ja? Lasst alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen oder Sprachen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus oder er übersetze es. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Und beide Punkte werden von heutigen Verfechtern der Zungenrede selten beachtet. Und dazu kommt häufig auch, dass eine Auslegung, eine eindeutige, klare Auslegung dieser Zungenrede oft unmöglich ist. Ich habe mir da selbst Tipps dazu angeguckt, wie man das dann trotzdem hinkriegt. Und da muss man sich drin üben, das Ganze möglichst vage und zwei- oder mehrdeutig auszudrücken. Aber das kann es ja wohl auch nicht sein. Ich würde sagen, es ist besser, es zu lassen, als unnötig damit Verwirrung zu stiften. Paulus hat es für sich selbst auch den Schluss gezogen, ab Vers 14 in Kapitel 14, hat es ausdrücklich begründet. Ich lese mal ab Vers 15. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkundiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird nicht erbaut. Jetzt kommt was Erstaunliches. Paulus sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber, das Wichtigste kommt ja immer nach dem Aber, ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Paulus bestreitet hier nicht, dass es das geistgewirkte Reden in einer unverständlichen Sprache gibt und er praktiziert es selbst. Aber er sieht Einschränkungen in der Anwendung, vor allem im Gottesdienst. Wenn Zungenrede als unbekannte Sprache unverständlich bleibt und das möglicherweise sogar für denjenigen, der sie spricht, dann muss es hier Regulierungen geben und dann soll es nicht ausgesprochen werden. Und dann kommen wir zu diesen, also im Lexikon steht lautmalerischen Zungenrede, also dass man einfach einen Silbensalat zusammenfügt. Diese Art von Zungenrede wird gerne auch als Glossolalie bezeichnet. Aber auch da muss man gucken, bei Paulus, selbst in diesem Text, wo es vorkommt, ist nicht einfach nur von irgendeinem ekstatischen Gebrabbel von Silben die Rede, er spricht vielmehr von Psalmen und einem Dankgebet, das an Gott gerichtet ist, nur eben auf eine geheimnisvolle Art in einer Sprache, die andere nicht verstehen. Aber der Inhalt ist ein Dankgebet oder ein Psalm. Also ist doch irgendwie im Innern des Herzens klar, um was es bei dem Beter geht. Denn so Paulus in 1. Korinther 14, Vers 2 und 3, wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, jetzt macht er hier einen Unterschied zur prophetischen Rede, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und ich glaube, dass es tatsächlich diese Form von Zungenrede in tiefer Anbetung geben kann, ausgesprochen, aber nach außen hin unverständlich bleibt. Und deswegen gehört es nicht in den Gottesdienst. Dort kann sie nur mit einer Ausnahme zugelassen werden, wenn sie für andere klar verständlich gemacht werden kann, und zwar eindeutig. Und deshalb noch der dritte und letzte Punkt, Zungenrede als zunächst unverständliche Sprache, die übersetzt oder gedeutet werden muss, wenn sie anderen im Gottesdienst dienen soll. Der Gottesdienst, auch unserer, ist hoffentlich ein Ort der Begegnung und der gemeinsamen Anbetung. Daran sollen alle teilhaben können. Was im Gottesdienst gesagt wird, sollen alle verstehen. Und bei einer falsch verstandenen oder falsch angewendeten Zungenrede geht die Kritik von Paulus übrigens in eine ganz ähnliche Richtung wie zuvor schon bei seiner Kritik am Abendmahl in Korinth. Hier soll nicht jeder sein eigenes Ding machen oder sozusagen einem eigenen Ego-Trip mit Gott folgen. Da ist für kein Platz im Gottesdienst. Denn dann fehlt nicht nur die gottesdienstliche Ordnung, sondern auch die Gemeinschaft und die Liebe zueinander. Deshalb soll es kein rücksichtsloses Futtern beim Abendmahl geben. Deswegen soll bei der prophetischen Rede nicht einer dem anderen ständig ins Wort fallen und der lauter schreit, der gewinnt. Deswegen soll es auch kein Durcheinandergebrabbel bei der Zungenrede geben. Und wenn die Gabe der Zungenrede angepriesen wird, dann darf es nicht an der dazu auch nötigen Gabe der Auslegung fehlen. Sich stattdessen in einer Deutung zu üben, wie ich es schon gesagt habe, dass man das möglichst vage formuliert, ja, was der gerade gesagt hat, heißt, der Herr sei gepriesen und gelobt, das funktioniert natürlich immer. Aber das ist nicht, was hier mit Auslegung gemeint ist, sondern hier geht es um ein klares Verständlichmachen eines konkret ausgesprochenen Satzes einer tatsächlichen Sprache, die aber auf übernatürlicher Weise zustande kommt. Oder es ist die sogenannte Sprache des Herzens. Da kann ich mir diese Form der Zungenrede auch als unverständlich vorstellen, dass man so sehr im Gebet vertieft ist, dass man nur Satzteile vor sich hinspricht, vielleicht leise und nur mit Mundbewegungen, das kennt ihr wahrscheinlich alle. So ähnlich wie Hannah, die Mutter Samuels, als sie alleine im Tempel betete, da heißt es, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht, oder verstand man nicht, da meinte Eli, das ist interessant, sie wäre betrunken, weil er nicht verstanden hat, was sie da redet. Aber sie hat mit Gott geredet und Gott hat sehr genau verstanden, was Hannah wollte und Hannah wusste auch, was sie in ihrem Herzen bewegte. Paulus ermutigt uns, und das zum Abschluss hier meiner Gedanken, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 26 und 27, selbst dann zu Gott zu kommen, wenn uns die richtigen Worte im Gebet fehlen. Und ich habe das gerade die letzte Woche wirklich selber auch so erlebt, gerade jetzt in diesem unfassbaren, unverständlichen Leid der Trauer um Daniel. Oder wenn wir ähnliche Situationen erleben, wenn wir Dinge erleben, so wie es auch im Buch Hiob beschrieben ist. da fehlen auch den Freunden Hiobs die richtigen Worte, obwohl sie theologisch durchaus korrekt waren. Es gibt Situationen in schwerem Leid oder in außergewöhnlichen Herausforderungen, dass uns die vernünftigen Worte auch schon mal ausgehen. Und gerade dann dürfen wir damit rechnen, was hier Paulus im Römerbrief schreibt. Denn der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und der Platz für so ein Gebet ist die persönliche Stille. Und dort ist auch der Platz für das Reden in einer unverständlichen Sprache. Amen.